Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Envista.
Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
Ja, da war doch der Schnellschuss da am Montag, oder? Neue Hoffnung auf den Impfstoff, alle haben durchgedreht, alles ist nach oben gesprungen, keiner hat, früher würde man sagen, das Hirn eingeschaltet, sondern jeder hat blind gekauft. War das für dich jetzt die Nachricht von Pfizer und BioNTech ein Gamechanger fürs Depot?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mir am Montag auch verwundert die Augen gerieben, als mein Kollege mir sozusagen zurief, guck mal, was der DAX gerade macht. Und ich habe dann auch raufgeguckt und gesehen, irgendwas ist da etwas merkwürdig. Genau, die Nachricht war ja auch eigentlich nicht wirklich spektakulär. Man hat da gesehen, okay, 90% Wirksamkeit, beziehungsweise was eben Pfizer und BioNTech jetzt eben als Kooperation zukünftig machen wollen und so weiter und so fort. Also insgesamt war es eigentlich eher so eine Nachricht, die man beim zweiten Lesen dann erst die Auswirkungen zumindest erstmal verstanden hat. Und es waren sicherlich auch größtenteils die Shorties, die da wirklich reingesprungen sind, um die größeren Schmerzen zu verhindern, die man dann eine Short-Position hätte in Kauf nehmen müssen. Und von daher, ich denke mal, ein Gamechanger dahingehend, wenn denn dieser Wirkstoff tatsächlich oder beziehungsweise dieses Präparat denn eben tatsächlich auch kommen sollte. Das muss man halt auch sehen. Und das Zweite ist natürlich, wenn er denn kommen mag, ob die Impfdosen in dieser Form auch zur Verfügung gestellt werden, dass man hier davon reden kann, dass wirklich eine Entspannung international, global dann wirklich auch zu sehen ist. Macht ja keinen Sinn, wenn man hier 2 Millionen Dosen sozusagen herstellt und das reicht ja dann sozusagen für die ganzen Länder nicht, um hier wieder zurück zur Normalität zu kommen. Von daher ist es eben jetzt spannend zu sehen, wie lange eben es gebraucht wird, um eben hier auf eine wirkliche Massenproduktion gehen zu können und vor allen Dingen, wie das ganze Impfgeschehen dann eben auch läuft. Also ich denke auch, man muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Die Euphorie ist sicherlich auf der einen Seite nachvollziehbar und verständlich, aber ich finde sie auch ein Stück weit überzogen. Oder hast du da eine andere Meinung?
Nö. Es war vielleicht, aber nicht, ich finde, es war ein schöner Testlauf. Und ich glaube, wir werden noch 2 sehen und dann ist es durch. Und bis dahin muss man aber tatsächlich sein Depot dann dementsprechend ausgerichtet haben. Wir haben jetzt ungefähr, wenn man so sieht, wie weit BioNTech und Pfizer sind, sind ja wohl am weitesten, weil AstraZeneca oder Moderna, die haben ja noch nicht davon reden gemacht, dass sie vielleicht in der Lage wären, einen Zulassungsantrag zu stellen. Das ist dann die nächste Stufe, die wir sehen werden, wenn der Zulassungsantrag kommt. Und ich glaube dann, vierte Stufe oder dritte Stufe, wie man es nennen möchte, ist, wenn der Zulassungsantrag dann durchgeht. Und dann ist dann spätestens alles klar. Und ich glaube, dann haben wir die Zukunft, die gespielt wird ohne Corona oder mit einem Corona, mit dem man leben kann. Und dann bis dahin muss man das Depot aber auch schon ein bisschen umgebaut haben, wenn man denn auch an so einem Tag, wie wir ihn am Montag gesehen haben, auch mal dabei sein möchte. Also das, denke ich, war so ein kleiner Probelauf, wie es sein kann. Ich glaube, mittlerweile haben alle wieder verstanden, okay, mit der Nachricht haben wir die Situation noch nicht geändert, wie du auch gesagt hast, haben mit Sicherheit auch einige Shorties Schnellschüsse gemacht, bevor sie da Schlimmeres zu befürchten waren, haben die Situation mit Sicherheit, glaube ich, auch ein bisschen überschätzt. Und wenn wir jetzt zu sehen, kommen die Aktien wieder alle ein gutes Stück weit zurück. Jetzt kann man so in Ruhe anfangen, das Depot ein bisschen darauf umzubauen, vielleicht mal sich eine Disney angucken oder so. Oder wer es ein bisschen härter mag, guckt Kreuzfahrtschiffe wie eine Karneval oder irgendwie an und kann vielleicht mal darauf hoffen, dass hier Normalität eintritt. Aber wir müssen ja auch sagen, wenn das alles so kommt und wenn man sich den Zeitablauf so ein bisschen vor Augen führt, dann ist ja frühestens damit zu rechnen, wie du auch schon sagtest, bringt ja nichts mit 2 Millionen, sondern dann sind wir mit Sicherheit hier Ende erstes Halbjahr 2021, wo wir vielleicht davon ausgehen können, dass wir so auf einem guten Weg Richtung Normalität sind. Wenn bis dahin einige ihre Impfstoffe auf dem Markt haben, ein Großteil geimpft werden kann, dann haben wir ja noch die Impfstoffverweigerer, die sagen, nee, so ein kurzfristig getestetes Zeug lasse ich mir nicht spritzen. Dann haben wir noch die Corona-Verleugner. Ne? Wir kennen ja auch die Leute, die meinen, Corona gibt's ja gar nicht. Ne? Ist egal, gibt's nicht. Deswegen kann ich auch weiterhin ohne Maske rumlaufen. Die gibt's ja auch noch. Die können wir mit Sicherheit von der Impfliste streichen. Also müssen wir mal abwarten, wie das Ganze ausgeht. Also ich denke, es war ein schöner Probelauf. Man konnte sehen, wo das Kapital auf einmal dann schnell hinfließt oder besser gesagt, wo es dann wieder wegfließt, wenn es die Shorties waren. Also schöner Probelauf, in dem man sich ein bisschen auf die Watchlist nehmen kann, wo man sich ein bisschen eingrooven kann und dann jetzt so peu à peu das Depot Richtung dieser Bewegungen ausbauen kann. Ja, die Wahl Kampf um das Weiße Haus. Meinst du, das belastet nochmal oder haben jetzt mittlerweile alle auch schon gesagt, hey, Donald, erzähl mal, was du willst, der Joe übernimmt im Januar?
Ja, ich glaube auch, dass hier Joe bitte übernehmen sie kommen wird. Das heißt, man kann auch damit leben, wie die Konstellation ist. Die Republikaner haben im US-Senat jetzt nochmal 2 Stimmen bekommen. Das heißt, jetzt 50 zu 48, glaube ich, 2 Stimmen sind ja noch vakant. Die könnten dann sozusagen für maximal einen Gleichstand im US-Senat sorgen. Aber man rechnet eher damit, dass sozusagen die Stimmen dann auch nochmal den Republikanern zugehörig sein könnten. Also hier wird es dann sozusagen erstmal etwas ruhiger zugehen. Jetzt wird es natürlich sicherlich noch spannend werden, was sich der noch amtierende US-Präsident Trump eben einfallen lassen wird. Wir haben es ja doch erlebt, dass in vielen Perioden des Umschwungs der ein oder andere Präsident doch einige auch Gesetzesvorlagen und so weiter nochmal schnell durchgewunken hat. Wir haben es bereits damals bei Clinton gesehen, wir haben es bei Obama gesehen, Stichwort Obamacare, und wir werden es auch diesmal bei Trump sehen. Da gab es ja heute auch schon so das weitere Nachtreten oder wieder Wettern gegen China, dass man hier eben auch nochmal jetzt ein bisschen die Zügel wieder anziehen will. Also es wird sicherlich spannend bleiben, auf jeden Fall. Aber der Stichtag ist ja dann erst, ich glaube, der 11. oder 21. Januar. Da wird ja im US-Kongress dann der neue Präsident vereidigt. Und bis dahin wird man sicherlich noch die ein oder andere Posse beziehungsweise den ein oder anderen Twitter-Tweet eben von US-Präsident Trump wahrnehmen können. Und von daher, aber ich denke, für die Märkte ist das Thema durch. Oder hast du da eine andere Meinung zu?
Nö, außer solange nichts vor Gericht geht, oder die Behörden haben ja bis jetzt alles abgeschmettert. Die Gerichte haben ja auch gesagt, bislang sind keine Beweise da. Also solange da nicht tatsächlich irgendwie Zweifel aufkommen, die auf wirklichen Beweisen beruhen und nicht auf Tweets von Donald Trump oder Aussagen seiner noch amtierenden Regierung, glaube ich auch nicht, dass die Märkte darauf reagieren werden. Es ist ja quasi so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob wann die Stimmung jetzt komplett kippt, aber ich meine, wenn die Wahl noch offen wäre oder wenn irgendwas war, hätte sich ja keiner getraut, Donald Trump mal den Hahn abzudrehen, während er gerade spricht oder so. Mittlerweile sogar sein Haussender oder so, die blenden einfach aus, wenn er anfängt, über Wahlbetrug zu reden. Also vor einem Jahr hätte sich das ja überhaupt keiner getraut. Der wäre auf Twitter wahrscheinlich 4 Tage lang beschimpft worden, rauf und runter von Donald Trump. Also da sieht man schon, dass sich so ein bisschen die Stimmung kippt und alle, die er jetzt 4 Jahre lang mit Fake News beschimpft hat, die wehren sich jetzt, weil sie denken, okay, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Was ich noch viel lustiger finde, ist, er kann ja wieder kandidieren. Also dass er jetzt schon quasi die Hintertür aufgemacht hat und gesagt hat, naja, wenn ich es jetzt dann doch nicht werde, dann trete ich halt in 4 Jahren nochmal an. Also das würde ja für uns bedeuten, wir hätten die nächsten 8 Jahre noch was vom Donald, weil der wahrscheinlich auch noch dann erstmal 4 Jahre die Regierung um Biden rum per Twitter begleiten wird. Und ich glaube, da kommt nie was Gutes raus. Hat ja zuletzt auch irgendwie geschrieben, unter Joe Biden hätten wir in den nächsten 4 Jahren immer noch keinen Impfstoff. Hat ja auch Pfizer und BioNTech und allen anderen unterstellt, sie hätten die Impfstoffe extra zurückgehalten bis nach der Wahl und nicht die Neuigkeiten vor der Wahl rausgelassen, damit er quasi nicht die Wahrheit gesagt hat. Also er schlägt schon auf allen Seiten um sich, aber bislang ist da wirklich nichts Substanzielles hinter. Und solange es das auch ist, denke ich, wird es die Märkte nicht belasten. Sicherer Hafen, Bitcoin, hätte man das jemals gedacht? Man muss ja, wenn man die Entwicklung so anguckt, ne, so kann man fast sagen, still, klamm und heimlich auf leisen Sohlen zum neuen Allzeithoch.
Kann man so sagen, aber es gab auch einige kleine Indizien dafür, dass hier so der Befreiungsschlag bevorstand. Wir haben ja gesehen, der Bitcoin ist ja doch relativ stark angezogen, und dann gab es sozusagen den fundamentalen Befreiungsschlag, als ihm PayPal gesagt hatte, ja, man kann ab sofort hier bei uns bei PayPal Bitcoins kaufen, als auch dann Shopbetreiber können mit Bitcoins bezahlt werden. Also man merkt schon, dass hier dann eben auch von der Seite jetzt dann die Akzeptanz vergrößert worden ist. Das führte wirklich dann zu einem Befreiungsschlag bei Bitcoin. Die Cryptocurrency-Jünger haben dann sozusagen zugegriffen und schicken jetzt den, oder haben Bitcoin ja wirklich in die Stratosphäre geschickt. Es sieht auch wirklich tatsächlich so aus, als wenn das weitergehen könnte, weil jetzt nämlich erst auch das Bewusstsein beziehungsweise die Aufmerksamkeit für Cryptocurrencies und gerade für den Bitcoin ja sozusagen erst erwacht. Das heißt, viele Menschen, die sich überhaupt noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, fangen jetzt an, langsam darüber zu stolpern, halt wenn nicht auch über die Medienberichterstattung beziehungsweise halt zum Beispiel unseren Podcast, dann eben zukünftig, wenn sie über PayPal Sachen kaufen oder so und da dann sehen, ich kann ja auch über mit Bitcoin jetzt bezahlen. Also es wird schon sehr, sehr spannend werden und ich denke, dass wir hier tatsächlich eine Möglichkeit haben, dass der Bitcoin zumindest erstmal weiter ansteigen wird, beziehungsweise natürlich da oft stärker nachgefragt ist. Aber natürlich ganz klar, Zwischenkorrekturen können immer vorkommen. Ist jetzt hier keine Kursansage mit Kursgarantie, sondern wirklich nur ein Hinweis darauf, dass zumindest erstmal die fundamentale Seite für Bitcoin eigentlich ganz gut aussieht. Oder hast du da eine andere Meinung zu?
Nö, ich war ja immer mal so der Meinung, man ist zu alt oder ich bin zu alt für den Scheiß. Aber jetzt kann man sich dem Ganzen, glaube ich, dann doch nicht mehr entziehen. Ich glaube tatsächlich, dass immer mehr Leute ihre Vorbehalte gegen den Bitcoin oder gegen auch einige Kryptowährungen ablegen. Wie du schon gesagt hast, PayPal hat es ja aufgenommen, dass man jetzt über PayPal damit handeln kann. Square hat es auch schon gemacht, hat vorher auch schon eine größere Menge Bitcoin eingekauft. Und ja, ich glaube, dass das nur der Anfang war. Ich glaube, jetzt kommen auch wirklich andere große Unternehmen auch nicht mehr drum rum, auch einzusteigen, auf den Zug quasi aufzuspringen. Und das dürfte Bitcoin auch weiter wieder nach oben bringen. Immer mal wieder kann es ein kleines Skandälchen oder irgendwas geben, dass es mal wieder ein bisschen nach unten geht. Aber ich glaube, ja, ich glaube, Bitcoin ist den Kinderschuhen entwachsen und wird langsam, ja, ich würde jetzt noch nicht sagen, ist schon ein gestandener Mann, aber wir sind irgendwo dazwischen. Also es ist auf einem guten Weg. Dann haben wir noch den Brexit. Ich glaube, ich muss meine Meinung revidieren. Ich habe ja mal gesagt, es gibt auf jeden Fall einen harten Brexit. Jetzt heute Neuigkeiten, wo ich mir tatsächlich nicht mehr ganz so sicher bin. Ich glaube, jetzt wird er sich doch mit der EU einigen, der gute Boris.
Da werden wohl auch welche erwachsen, würde ich sagen. Ja, es sieht so aus, als wenn hier doch noch irgendwas Positives oder beziehungsweise eine Einigung auf den Markt zukommt. Aber nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Frage, wie diese Einigung denn aussehen mag. Vielleicht ist es auch wieder nur so ein Schachzug im Rumgeschacher eben um die bessere Ausgangsposition für den nahen Brexit. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass natürlich beide Parteien beziehungsweise eigentlich eher Großbritannien mit dem Rücken zur Wand stehen. Das ist halt die kleinere Wirtschaftszone und hat natürlich dann auch, das war ja auch klar, das haben wir auch immer wieder auch hier in dem Podcast gesagt, dass die natürlich dann doch tendenziell eher der größere Verlierer bei diesem ganzen Rumgemache sind. Von daher, vielleicht kommt dann so ein bisschen Vernunft rein. Oder was denkst du darüber?
Ich glaube, er hat die Rückendeckung verloren, ne? Jetzt ohne Donald, der große Blonde, steht auf einmal alleine da. Nicht mehr zu zweit. Man weiß ja nicht, was Donald Trump ihn alles versprochen hat, wenn er hier mit der EU hart bricht, ob er dann ein richtig gutes Handelsabkommen zum Beispiel mit den USA bekommt. Das steht ja jetzt alles auf der Kippe. Man weiß ja nicht, wie Joe Biden sich da positioniert. Und ich glaube, auf der einen Seite hat Boris Johnson jetzt halt quasi die Rückendeckung von Donald Trump verloren, wo er dann immer so ein Ass aus dem Ärmel gezogen hätte, wenn es mit der EU ganz hart geworden wäre, hätte er dann wahrscheinlich immer noch sagen können, ja, ist ja alles nicht so schlimm, dafür haben wir eine völlig neue aufgestellte Beziehung zu den USA, die gibt es jetzt vielleicht unter Biden nicht und auf der anderen Seite ist er dann tatsächlich in der Bredouille, dass er vielleicht der EU ein Stück weit entgegenkommen muss und den harten Bruch da doch nicht durchziehen kann. Ja, da hat der Donald dann auch noch den Boris auf dem Gewissen und vielleicht gibt es dann, muss ich jetzt tatsächlich nach der ganzen Zeit, wo ich immer gesagt habe, es gibt einen harten Brexit, vielleicht ein bisschen doch umstellen, weil es sind ja jetzt auch noch zwei Berater von ihm zurückgetreten, haben gesagt, bis zum Ende des Jahres sind wir weg und die waren ja wirklich Brexiteers, wie man die da drüben nennt, also die knallharten Verfechter eines Brexits und die hören jetzt auch auf. Ja, könnte so ein bisschen alles darauf hindeuten, aber ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, aber auf jeden Fall fange ich an zu wanken. Ich fange an zu wanken. Ich taumel, aber ich kipp noch nicht. Aber es könnte durchaus sein, dass wir doch keinen harten Brexit sehen. Da kommen wir mal zu Teil 2. Da gucken wir mal, welche Aktien taumeln und welche Aktien stehen wie eine 1. Come on, der Börsenpodcast, meine Damen und Herren, unser zweiter Teil, Ihre Fragen, wir legen direkt los. Die Woche war ja nochmal richtig Schwung in der Bilanzberichtssaison, zwar nicht in Übersee, sondern hierzulande. Hier hat es ja wirklich nochmal ganz, ganz viele Zahlen gegeben. Und Merck war ein Unternehmen, was donnerstags seine Zahlen vorgelegt hat und die Frage kam rein, geht der gute Lauf weiter?
Ja, aufgemerkt, genau. In dieser Woche gab es einige Unternehmen, die eben ihre Zahlen vorgelegt haben und es rappelte auch ordentlich in der Kiste. Und Merck hört ja auch jetzt oder immer noch zu den bestabschneidendsten Werten im deutschen Aktienindex, hat ja hier einen guten Run hingelegt. Die Zahlen, die man da gesehen hat, haben auch die Erwartungen deutlich übertroffen. Das war die Laborsparte, die hier weiterhin natürlich auch durch die ganze Coronavirus-Pandemie weiter ganz stark nach vorne geht. Halbleitergeschäft hat eben auch nochmal ganz gut abgeschnitten. Insgesamt konnte der Umsatz um 9,7% im dritten Quartal auf 4,45 Milliarden Euro gesteigert werden. Also alles Zahlen, die eigentlich ganz zuversichtlich stimmen. Aber ich habe schon gesagt, der Run in diesem Jahr schon sehr gut. Die Aktie auch diesen defensiven Charakter und eben durch diesen Aspekt der Gesundheitssparte oder Laborsparte, die eben gut gelaufen ist, denke ich, ist schon sehr, sehr viel eingepreist. Ich glaube, dass die Aktie maximal noch Marktperformer sein werden. Das heißt, ungefähr genauso laufen werden wie der DAX natürlich. Aber eine Outperformance sehe ich bei den Titeln eigentlich nicht mehr. Ganz weit weg von Outperformance die Deutsche Telekom. Die Aktie kommt ja irgendwie seit gefühlt 10 Jahren nicht so richtig aus dem Knick. Ja, warum kommt die da nicht so richtig in Schwung, Markus?
Ja, wenn ich das wüsste, wenn es die Telekom vielleicht selber wüsste, dann würde man vielleicht irgendwas ändern. Ich meine, man hat die Prognose wieder angehoben, die Zahlen waren ganz gut und ja, ist eigentlich so eine kleine Frage, warum kommt bei der Telekom keine Fantasie auf? Ja, vielleicht, weil man auch immer noch, wenn man ein bisschen auf die Telekom guckt, so ein altbackendes Unternehmen sich vorstellt und wo es halt eben darum geht, ja, sie können telefonieren. Und ja, zum Großteil muss man vielleicht sagen, ist auch vielleicht so ein bisschen der Erfolg der US-Tochter so ein bisschen, ein Hemmschuh für die Telekom, weil man auch vielleicht weiß, dass in den USA auch die Bäume nicht in den Himmel wachsen, dass man irgendwann da auch vielleicht ein bisschen an seine Grenzen stößt. Und da muss man sagen, ist die Prognoseerhöhung und alles ja auch so ein bisschen eben der US-Tochter geschuldet. Und wenn da mal ein bisschen Rebo ist, dann muss man sich fragen, kann die Telekom dann auch quasi mit konstanten Zahlen, nur die von der Tochter kommen, auch noch selber Wachstum generieren. Vielleicht müsste man im Bereich Internet oder irgendwas was Neues machen, irgendwo 5G, neue, irgendwo müsste mal auch ein neuer Schwung herkommen, sage ich mal, wo man eine neue Fantasie draus bauen kann. Dann wäre es, glaube ich, ein bisschen besser. Ich muss sagen, ich hatte die Telekom ja bei Mahlzeit im Musterdepot, da dackelt oder dümpelt die auch vor sich hin, auch nach den Zahlen ist sie nicht so richtig in Schwung gekommen. Also ja, woran es genau liegt, weiß ich nicht. Wenn man fundamental drauf guckt, ist eigentlich alles in Ordnung. Da müsste eigentlich alles dafür sprechen, dass die Aktie steigt. Aber ja, wenn der Markt nicht will, dann will er nicht. Ne? Da kann man sich auch schwerlich nicht dagegen stemmen, sondern muss irgendwann vielleicht mal sagen, okay, Aktie läuft nicht, verkaufen und genau danach fängt sie dann an zu laufen, wenn wir doch die berühmte Glaskugel hätten. Ne? Aber es ist nun mal die Volksaktie, aber sie wird halt, glaube ich, immer noch als langweilige Aktie gesehen. Und wenn man jetzt auf die Chartverlauf guckt, muss man sagen, spiegelt der Chart auch genau das wider. Und solange vielleicht der da nicht neue Fantasie aufkommt, wird es auch wahrscheinlich so bleiben. Adidas gar auch mit Zahlen. Und da muss man sagen, war vielleicht doch ein bisschen alles schwieriger als angenommen.
Ja, ich hatte mich auch gewundert bei Adidas, dass die eigentlich so relativ gut durch die Coronavirus-Krise gekommen sind. Generell die Sportartikelhersteller haben aus meiner Sicht heraus wirklich hervorragend abgeschnitten. Aber auch hier trennt sich jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen, währenddessen der US-Konkurrent Nike hier doch die ganze Pandemie wesentlich besser im Griff hat und hier auch über den Onlinehandel wesentlich mehr kompensieren und auffangen kann, eben an Umsatzverlusten im stationären Handel, scheint es bei Adidas ein bisschen anders zu laufen. Wobei man das auch relativieren muss. Wie gesagt, die sind zwar die Prognosen nicht ganz erwartet worden, beziehungsweise die Erwartungen waren höher, als eben dann nachher jetzt bekannt gegeben worden ist. Umsatz minus 7% auf 6 Milliarden, immer noch aus meiner Sicht heraus gar nicht so verkehrt. Betriebsergebnis minus 12% auf 794 Millionen Euro. Man versucht natürlich hier mit Kosteneinsparungen dem Ganzen entgegenzuwirken, aber es hat halt nicht gereicht. Investoren sind hier halt auch erfolgsverwöhnt gewesen bei dem Adidas, bei dem Sportartikelhersteller und haben hier einfach mehr erwartet. Aber wie gesagt, ich denke, insgesamt hält sich der Konzern trotzdem noch ganz gut in der Krise. Und deswegen würde ich das auch ein bisschen relativieren. Also hier waren die Markterwartungen natürlich klar durch Nike, durch die Zahlen eine ganz andere. Die wurden halt nicht getroffen. Deswegen kam es jetzt zum Rücksetzer. Ich würde das Unternehmen noch nicht abschreiben. Ich denke, dass wenn eben im kommenden Jahr sich hier doch einige Sachen wieder ändern werden, dann kommen so eine Konzerne, die eben jetzt eben auf Kostenreduktion setzen, eben die jetzt ihr Online-Geschäft ganz stark nochmal nach vorne gebracht haben, die werden dann doppelt profitieren. doppelt profitieren ist halt die Frage, ob das Trayton, Traton oder Traton eben wird. Die haben ja jedoch einiges gemacht. Entpuppt sich der Navistar-Übernahme jetzt als großer Wurf oder könnte es auch hinten losgehen?
Kann ich jetzt nochmal den Namen sagen? Dem immer mehr zuhören. Ne? Sichert man sich zu allen Seiten ab, ne?
Ja, wir sind international.
Trayton hast du dann vielleicht vergessen.
Stimmt.
Also, ja, ich glaube, ich dringe ja hier so ein bisschen in deine Autowelt ein, ne? Aber als Wasserstoffexperte muss ich dann sagen, muss ich da auch dann in dein Gehege eindringen, weil es könnte tatsächlich sein, dass sich hier was ein bisschen Größeres anbahnt, weil Traton und VW, muss man ja sagen, haben ja bislang quasi Wasserstoff links liegen gelassen und haben gesagt, nö, warum und alles, wir setzen total auf Elektromobilität und Wasserstoff interessiert uns erstmal nicht, ist ja die Devise auch in Wolfsburg für VW, aber jetzt hat Traton ja Navistar übernommen und da kam jetzt eine ganz überraschende Kooperation dann auch noch raus, die Navistar eben mit Cummins macht, großer Produzent von LKW-Motoren, die ja eigentlich diesen großen Run in der Wasserstoffbranche ausgelöst haben, weil die Hydrogenics übernommen haben, einer der ersten wirklich großen Player der Branche, und den hat sich Cummins direkt mal einverleibt und damit quasi auch den Fokus auch schon sehr früh auf Wasserstoff gelegt. Wer damals dann sich schon die anderen Werte gekauft hätte, wie eine Neil oder eine Powercell oder so, als da die Übernahme kam, der wäre jetzt wäre der riesig im Plus gewesen. Und jetzt muss man sagen, arbeiten eben Cummins und Navistar zusammen, wollen zusammen einen Wasserstoff-LKW bauen oder Antrieb, einen LKW mit Wasserstoffantrieb. Und damit hat sich im Grunde genommen ja Traton die Wasserstofftechnologie so ein bisschen mit ins Haus gekauft. Und ja, VW wird da mit Sicherheit dann auch genauer hingucken, wenn sich das dann tatsächlich bei den LKW durchsetzt, dass die mit Wasserstoff fahren, dann ist es mit Sicherheit irgendwie auch irgendwann für die Wolfsburger interessant. Also hat man quasi hier durch diese Kooperation zwischen Navistar und Cummins hat man sich so ein bisschen die Wasserstofftechnologie quasi nach Wolfsburg oder ins Haus geholt, ins große VW-Dach, und muss ich sagen, so gesehen war es dann tatsächlich ein ganz großer Wurf, und ich glaube, da muss Nikola sich dann doch wieder ein bisschen mehr anschnallen. Jetzt kommen wir dann noch zu Siemens, und da muss man sagen, Geschäftsjahr beendet, und das ist anscheinend auch gut so, ne? Weil das Gelbe vom Ei waren die Zahlen nicht. Wird es denn wieder besser?
Ja, zumindest anschnallen brauchen sie vielleicht die Aktionäre zukünftig dann nicht mehr, und der Konzern befindet sich halt mitten in der Metamorphose. Man macht hier eine Neuausrichtung weg von den klassischen, wie soll man sagen, Gemischtwarenladen. Siemens hat ja wirklich, war so ein bisschen die deutsche General Electric. Man konnte Zahnbürsten bis über zu, oder von Aluräuchereien bis Zylinderstiften hat man bei Siemens wirklich alles bekommen. Hat natürlich auch Tribut gezollt, beziehungsweise führte natürlich dazu, dass der Konzern noch unheimlich träge geworden ist und irgendwo auch viele Trends verpasst hat. Und jetzt versucht man sich halt hier mit einer Neuausrichtung eben auf das Kerngeschäft Digitalisierung neu zu positionieren. Man hat ja hier eben Siemens Healthineers, man hat die Energiesparte eben abgespalten, und man ist halt auf dem Weg, sich einfach auf die wichtigen und auf die Zukunftsbereiche Automatisierung, Software und natürlich intelligente Infrastruktur zu fokussieren. Und das ist natürlich, ist eine Phase, das dauert eben halt auch. Und deswegen sieht man dann hier eben auch schon Reibungsverluste. Die haben sich in den Zahlen auch ganz klar wiedergefunden. Und ich denke, dass die meisten Aktionären eigentlich auch nicht geschmeckt hatten. Da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Thema Witwen- und Waisenpapier, was wir auch immer wieder hatten in den Sendungen, dass ja viele Investoren auch auf Dividendenrendite gucken. Und da hat natürlich dann der Vorstand hier nicht gerade sein Wohlwollen auf sich gezogen, als er bekannt gegeben hat, dass man eben die Dividende von 3,90 auf 3,50 kürzen wird. Ich denke, dass das jetzt so der Kursrückgang widerspiegelt, eben so ein bisschen die Enttäuschung. Man hat hier mehr erwartet, ein schnelleres Vorankommen, aber Corona wird hier sicherlich auch nochmal dafür mitschuldig sein, dass man hier nicht schneller vorangekommen ist. Aber ich würde die Siemens nicht abschreiben. Ich finde eigentlich den Weg insgesamt interessant. Ich hoffe, dass sie sich nicht zu spitz aufstellen, nicht so eine zweite IBM werden, die dann auch lange Zeit viel verpennt haben, sich dann ganz spitz aufgestellt haben, ganz stark positioniert haben und irgendwie auch nicht so richtig den Schwung mitnehmen können, sondern dass man hier weiterhin in den natürlich wichtigen Digitalisierungsbereichen aufgestellt ist, aber nicht, wie gesagt, zu scharf, sondern immer noch auch eine gewisse Marktbreite hat, dass man einfach hier von vielen Aspekten profitieren kann.
IBM wäre gar nicht gut der Weg dann, ne?
Nee.
Ich glaube, die werden gerade zwischen Apple und Nvidia noch komplett aufgerieben irgendwann. Also wollen wir mal hoffen, dass Siemens es ein bisschen besser macht. Und wir kommen zum dritten Teil unseres Podcastes. Und da schauen wir auf die Aktien, die im Fokus stehen bei OnVista und bei der Comdirect. Teil 3, Andreas. Was machen eure Anleger? Was fällt auf? Wir gucken auf NIO. Ich schätze mal, wenn man sich den Chart so anguckt, dürften die eher alle versuchen, sich die Aktie ins Depot zu holen.
NIO, mein NIO, ja, das kann man eigentlich ja sagen, ist so ein bisschen als Trading-Vehikel verkommen. Man erkennt hier keine klaren Tendenz mehr, ob gekauft oder verkauft wird. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es gab eine Zeit lang wirklich eine klare Tendenz, dass unsere Kunden hier eher wirklich gekauft haben. Und jetzt hat man immer den Eindruck, es werden Gewinne mitgenommen und hurra, am nächsten Tag steigen sie, dann geht man wieder rein, um eben den Zug nicht zu verpassen, nimmt wieder Gewinne mit. Also es ist wirklich ein Wabang-Spiel momentan. Man kann keine klare Tendenz so richtig feststellen, aber die Aktien steigen halt weiter und zumindest ist dahingehend das Handelsvolumen sehr, sehr hoch in den Aktien. Bei euch sind die QVAC gesucht gewesen, das hat sicherlich mit dem Impfstoff zu tun.
Nein, wie kommst du darauf? Nein, ich bitte dich. Ja, klar, erst zu Anfang der Woche hat natürlich BioNTech und Pfizer ihre Neuigkeiten gegeben. Da wollte sich CureVac natürlich auch nicht lumpen lassen und hat auch so einen kleinen Fahrplan gegeben und haben gesagt, dass sie bis Ende 2020, also bis Ende des laufenden Jahres, auch mit der entscheidenden Phase 2a/3 anfangen, haben dann noch ein paar Neuigkeiten zum Impfstoff gegeben, wie er sich verhält, wie man ihn lagern kann und dass er einen Tag rumstehen kann, bevor er schlecht wird. Ich habe erst gedacht, das ist wie eine Milch oder so, aber die ganzen Angaben gab es dann eben, habe ich mir mal auch so durchgelesen, hört sich alles ganz gut an, aber eben wie gesagt, wenn man es ein bisschen hochrechnet, hinkt CureVac halt eben, sage ich mal so, 1 bis 1,5 Monate hinter Pfizer und BioNTech zurück. Ist ja auch irgendwie die gleiche Forschung, die man hier betreibt, diesen M-Desoxyribonukleinsäure, ja, DNA, mRNA-Test ist es dann, ich hoffe, das ist jetzt richtig, ich kriege die Buchstaben nicht immer so richtig zusammen.
Ja, war gut.
Setzt jedenfalls genau an der gleichen Stelle an wie BioNTech und deswegen kann man das ja vielleicht auch so ein bisschen vergleichen mit der Entwicklung und alles. Also da gab es die Neuigkeiten und das haben die Anleger dann zur Kenntnis genommen. Build Your Dreams ist ordentlich zurückgekommen. Haben die Anleger das bei euch ausgenutzt und kräftig zugekauft?
Ja, da kann man wirklich sagen, genau, bei BYD gab es eben netto doch eher wieder Aspiranten, die eben auf die Aktie setzen. Das Unternehmen hat sich ja wirklich hervorragend entwickelt und man sieht halt hier auch, dass natürlich Kursrücksetzer ganz normal sind, wenn solche Aktien eben so eine starke Kursperformance haben und die werden dann eben auch teilweise für Neuanstiege genutzt. Von daher dann auch heute hier als zweiter Kandidat bei der Vorstellungsliste. Bei euch die Warta gesucht. Jetzt bin ich gespannt, was gab's da?
Prognoseerhöhung und Zahlen. Da haben natürlich alle nochmal genau hingeguckt, hat aber irgendwie der Aktie auch nichts genutzt. Man muss auch sagen, die Prognoseerhöhung ist jetzt nicht dadurch zustande gekommen, dass man noch mehr wächst, sondern eben, dass sich die Kosten für den Ausbau einer weiteren Produktionsanlage eben verringert hat. Ist, aber auch ein Phänomen, ne? Wenn man so aus der Erfahrung kennt oder irgendwie, wenn man irgendwo was baut oder im Berliner Flughafen, dann wird alles eigentlich, dann ist es doch sehr selten, dass man bei dem ausgemachten Anfangspreis bleibt, sondern da kommt da immer einer um die Ecke. Ich habe da was gefunden, das kostet ein bisschen mehr Geld. Und normalerweise ist ja das so, dass sowas am Ende immer teurer wird als am Anfang geplant. Bei Warta muss man sagen, gut ab, ist es mal umgekehrt. Da hat man mehr Geld zurückgelegt, als man dann tatsächlich gebraucht hat. Dadurch konnte man die Prognose nochmal erhöhen. Da aber Warta so eine hohe Shortquote hat, ich muss sagen, die Zahlen sind einfach als Non-Event untergegangen. Und kennen viele, die sich darüber aufregen, dass es nicht weitergeht. Aber Börse ist nun mal eben keine Einbahnstraße. Die Aktie ist auch zuletzt ganz gut gelaufen und ist vielleicht da, wo sie jetzt ist, auch erstmal ganz gut aufgestellt. Und dann tun natürlich die Shortseller bei so einer hohen Quote ihr Übriges dazu, dass die Aktie nicht auch noch extrem weiter in den Himmel steigt. Bei euch dann noch die Shop-Apotheker. Sind da alle tatsächlich jetzt, war ja für mich so eine große Überraschung so ein bisschen, dass ja alle gedacht haben, jetzt kommt ein Impfstoff. Da gehen alle wieder in die Apotheke und bestellen nicht mehr. Die Aktie ist ja zwei Tage hintereinander zweistellig eingebrochen. Also für mich eigentlich eine Fehlinformation. Wie haben eure Anleger jetzt drauf reagiert?
Ja, sind natürlich auch mit, ist teilweise Stop-Loss, die jetzt hier auch mit in den Handelsvolumen mit reinziehen, die natürlich da auch ausgelöst worden sind, als auch wirklich Verkäufe. Das hat natürlich hat auch damit zu tun, Shop-Apotheke war ja wirklich ein Coronavirus-Pandemie-Gewinner und ich denke aber auch, dass man hier das Unternehmen natürlich nicht abschreiben sollte. Das wird auch zukünftig, dieser Paradigmenwechsel, der da vollzogen worden ist, der wird sich auch nicht mehr umkehren lassen. Das heißt, dass die Shop-Apotheke aus meiner Sicht daraus nachhaltig oder langfristig in den kommenden Jahren durchaus weiter interessant sein wird, aber es es muss halt auch mal korrigieren und es muss halt auch mal konsolidieren. Und das haben wir jetzt gerade gesehen. Also von daher, denke ich, sind die Verkäufe, die man hier beobachten konnte, die Verkaufsneigung durchaus nachvollziehbar. Bei euch die RWE, das hat sicherlich auch mit Zahlen zu tun, oder?
Ja, wie gesagt, die Woche hat es ja nochmal richtig gescheppert, ne? Und wir haben fast alle Zahlen, die da gekommen sind, auch so ein bisschen durchgenommen. Und dann bleiben wir halt auch bei RWE nochmal. Die Zahlen waren jetzt, ich will jetzt mal sagen, solide. Nicht spektakulär, aber auch nicht schlecht, sondern haben gezeigt, dass RWE weiterhin auf einem guten Weg ist. Vor den Zahlen hat die Aktie komischerweise irgendwie 3-4% zugelegt, weil alle mit riesenguten Zahlen gerechnet haben. Dann kamen die Zahlen, waren dann halt eben nur solide, hat die Aktie wieder ein Stück weit abgegeben. Heute hat sie sich dann, glaube ich, auch wieder ganz gut geschlagen. Also, wie gesagt, RWE ist für mich ein Unternehmen, was für stockkonservative Anleger, sage ich jetzt mal, für stockkonservative Anleger äußerst geeignet ist, weil ich glaube, da werden wir jetzt so schnell keine so großen Überraschungen mehr sehen, wie wir es mit dem Atom Ausstieg gesehen haben oder sonst was. Also RWE ist für mich auf einem guten Weg, ganz unspektakulär, wie die Zahlen jetzt auch gezeigt haben, aber auf dem Weg stetig nach oben und da kann man sich gerne noch was reinlegen ins Depot, weil ich denke tatsächlich, dass RWE diesen Weg auch 2021 weiterführen wird, dass man unspektakulär wächst, aber eben ein bisschen spannender mit den regenerativen Energien als die Telekom. Aber ich denke, von der Ausrichtung her wird es kein Sprinter sein, wie man es ist, wie man es gewohnt ist oder wie man es gerne sucht, sondern ein grundsolider Wert, der seine 10-15% im Jahr macht. Also wenn man so tatsächlich nach einer Säule im Depot sucht, dann finde ich, ist RWE da eine gute Adresse aktuell. Und jetzt haben wir noch eine bessere Adresse, ne? Wochenende.
Ja, wir sprinten auch ganz schnell dorthin, oder?
Ja, ist bei mir ist schon dunkel, ne? Muss man jetzt sagen. Es ist 5 Uhr, Freitag, 5 Uhr. Ja. Und es wird dunkel. Skandal.
Ja, bei mir hier auch, genau. Da sieht man mal, in Deutschland sind die Lichter ausgegangen.
Ja, aber die gehen auch wieder an und besonders an der Börse. Und wenn man das Depot jetzt in die richtige Richtung umschichtet, dann strahlt die Sonne den ganzen Tag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Andreas. Unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Kommt gut hin, bleibt vorsichtig und vor allen Dingen bleibt gesund.